Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von SwissQuote. Die Wall Street gönnt sich nach neuerlichen Rekorden zum Wochenauftakt bei Nasdaq und S&P 500 eine kleine Verschnaufpause. Die Fed-Gouverneure Waller und Williams haben gemäßigte Töne anklingen lassen, sodass das Narrativ des Goldlöckchen-Szenario auf der einen Seite bei gleichzeitigen Zinssenkungen am 18.12. weiter intakt ist. Lediglich von etwas zu heiß ausfallenden Geschäftszahlen bzw. von Arbeitsmarktzahlen könnte das Ganze noch konterkariert werden, aber im Moment sieht es nicht so aus. Zahlen gab es unter anderem von Scalar und von Credotech, die Aktien reagierten und dementsprechend gab es auch Analystenkommentare. Was ansonsten noch makroökonomisch und geopolitisch auf der Agenda stand, darüber spreche ich jetzt. Trotz eines gesunden Wirtschaftswachstums in den USA hat Fed-Gouverneur Williams nach Börsenschluss gestern erklärt, dass man die Zinsen weiter wird senken können in den USA um 25 Basispunkte. Vorausgesetzt ist natürlich, dass alles, was sich so im Jahr 2025 an Entwicklungen abzeichnet, also eine Arbeitslosenquote zwischen 4 und 4,4%, ein BIP-Realwachstum in Volumen von 2,5%, eine einigermaßen gleichbleibende Staatsverschuldung auf der anderen Seite und eine Inflation, die nicht deutlich signifikant über 2,4% steigt. Ansonsten droht Ungemach in Sachen Zinssenkung. Aber für die jetzt im Dezember glaube ich nicht, sondern lediglich dann und so Williams weiter, wenn es um das Jahr 2025 geht. Da könnte möglicherweise dann, wenn eine dieser Parameter sich dramatisch verändern sollten, es nochmal Gegenwind geben für den eingeschlagenen Kurs der Fed. Aber sie muss natürlich die restriktive Politik zwischen 4,5 und 4,75 in Richtung Inflationsziel 2% bewegen vom restriktiven in das neutrale Fahrwasser. Man guckt sich die Daten genau an. Am 6.12. am Nikolaustag ist es soweit. Da werden wir dann zum ersten Mal Zahlen sehen von den Non-Farm Payrolls im abgelaufenen Monat. 190.000 werden da erwartet. Alles andere, was deutlich heißer oder kühler ausfällt, könnte natürlich auch nochmal das Sentiment insgesamt von der einen oder anderen Seite beeinträchtigen. Gucken wir uns die OPEC-Plus-Staaten an, die tagen am 5.12. und voraussichtlich werden die aktuellen Produktionskürzungen weiter beibehalten, also weitere 3 Monate hinein in das neue Jahr, obwohl vermeldet wurde, dass Chinas Ölimporte im nächsten Jahr voraussichtlich neue Höchststände erreichen werden, aber an anderer Stelle geht die Nachfrage zurück, was die globalen Märkte betrifft, dementsprechend keine Veränderung. Das Weiße Haus liefert rekordverdächtige 725 Millionen US-Dollar Waffen nochmals an die Ukraine, also der scheidende Präsident Biden. Er gibt sich spendierfreudig und hofft natürlich, dass Zelensky, der ja mit Olaf Scholz sprach, möglicherweise einlenkt in Sachen Friedensverhandlungen und diplomatischer Lösung. Und Zelensky, so ein Bericht in der Financial Times, hat wohl angedeutet, dass wenn man einen NATO-Beitritt auf der einen Seite verhandeln könnte, dass man dann auch seitens Zelenskys auch gesprächsbereit wäre, die besetzten russischen Gebiete möglicherweise Putins Russland zu überlassen. Ansonsten sind die Republikaner in den USA darum bemüht, ihre knappe Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus dafür zu nutzen, die Steuergesetzgebung von Donald Trump durchzubringen. Allerdings werden große Veränderungen nicht vonstatten gehen. Das bedeutet also eine Fortsetzung der Steuersenkung von Trump 1.0, weitere Senkungen eher nicht ausgemacht und wahrscheinlich muss man sich auch kompromissbereit zeigen, wenn es um weitere Kürzungen bei Bürokratie, Zinsen, Medicare, Medicaid und anderen Belastungen des amerikanischen Haushalts geht. Denn man braucht die Demokraten auf der gemeinsamen Seite, um gemeinsame Beschlüsse zu erzielen in den ersten 100 Tagen von Trumps Präsidentschaft. Gleichzeitig sind Haggis und Ray F. K. Jr. Als Namen immer noch enorm unter Druck und bekommen auch weiterhin Gegenwind in Sachen Nominierungen. Dementsprechend könnten auch sie möglicherweise in eine Kompromiss Verhandlungsmasse wandern, wenn es darum geht, Zugeständnisse zu machen. Donald Trump, der Dealmaker, er wird auf jeden Fall versuchen, da entsprechend einzuwirken. Einwirkend waren auch die Zahlen gestern von Credo Technologies. Man hat 7 Cent im abgelaufenen zweiten Quartal verdient statt der erwarteten 5. Auch die Umsätze und die Umsatzprognose nach oben genommen, statt 86 Millionen US-Dollar jetzt zwischen 115 und 125 Millionen US-Dollar. Dementsprechend nicht verwunderlich, dass die Analysten der Bank of America die Aktie gleich um 2 Stufen nach oben genommen haben auf Kaufen, das Kursziel auf 80 Dollar angehoben haben, von zuvor 27. Die Aktie gestern schon nachbörslich über 33% fester als Folge dieser Zahlen. Ein Schlüsselfaktor dabei ist AWS, der die KI-Dienste in Anspruch nimmt. Ein Schlüsselkunde, von dem man auch künftig weiter profitieren wird, so die Analysten. Scalar haben auch Zahlen gemeldet. 77 Cent im abgelaufenen Quartal entgegen der erwarteten 64 Cent. Auch da also gute Zahlen. Die Margen mit 21% besser, die Umsätze plus 26% auf 628 Millionen US-Dollar. Im Grunde eigentlich alles gut. Man hat auch hier die Gewinnprognose angehoben. Allerdings das Billing macht so ein bisschen Kopfzerbrechen. Dementsprechend auch hier und da von dem ein oder anderen Analysehaus ein bisschen Gegenwind. Die Deutsche Bank ist noch bullish. Sie heben das Kursziel von 200 auf 225 US-Dollar an, bleiben auch bei ihrer Einschätzung von Kaufen. Sie sehen vor allen Dingen beim Buchungswachstum, das um 30% zulegen konnte, enormes Upside. Allerdings die Billings mit plus 13% waren etwas hinter den Erwartungen zurück. Und der Abgang des CFOs bei Scalar hat zumindest auch bei dem einen oder anderen Analysten für Verwunderung gesorgt. So auch bei JMP Securities, die das Kursziel von zuvor 270 auf jetzt nur noch 240 US-Dollar gesenkt hatten. Sie bleiben bei ihrer Bewertung outperform. Allerdings enttäuschen diese Billings und das Misstrauen rund um das CFO-Thema doch deutlich, weshalb die Aktie auch, das wundert auch nicht, verliert. Morgan Stanley senken ebenfalls das Kursziel, sehen die Aktie bei Equal Weight und sehen auch die Unsicherheiten, was den Abgang des CFOs betrifft. Guckt man sich makroökonomische Daten insgesamt in den USA an, stellen wir fest, dass die USA mittlerweile 70% der globalen Marktkapitalisierung am Aktienmarkt ausmacht, gegenüber 30% noch in den 1980er Jahren. Und ihrem Anteil am globalen BIP im Verhältnis dazu entspricht eigentlich nur 27%. Der Dollar zudem auf einem Hoch gegenüber anderen Währungen wird der Dollarindex gehandelte Basket und Index auf einem Allzeithoch gehandelt, aktuell so hoch wie nie in seiner 50-jährigen Geschichte. Bei General Motors hat man einen Anteil an einer Batteriefabrik an den südkoreanischen LG Energy verkauft und dementsprechend sich getrennt von einem Bereich, der bei General Motors tatsächlich kein großer Gewinnbringer war. Bei Tesla die Meldung, 56 Milliarden US-Dollar, eine Richterin in Delaware will immer noch nicht Elon Musk dieses Geld als Bonusgehalt, als Bonuszahlung zugestehen. Zur Begründung heißt es unter anderem von Kritikern, dass trotz der Tatsache, dass die Aktionäre das ihm jetzt sogar in einem zweiten Anlauf zugebilligt haben, Elon Musk auch sich um SpaceX etc. andere Unternehmen kümmert, Twitter, jetzt X, und dementsprechend diese kräftigen Aufschläge nicht gerechtfertigt sein, so das Urteil der Richterin. Elon Musk ist natürlich not amused, keine Frage, wen wundert's. Und der Gouverneur von Texas hat schon Elon Musk angeboten, dass man möglicherweise den Firmensitz von Delaware, wo im Grunde 2/3 der Forbes 500 Unternehmen aus den USA angesiedelt sind und wo man bisher auch gut klarkam, dass man möglicherweise nach Texas wird abwandern können, um dem Ganzen ein bisschen zu entgehen. Elon Musk hat tatsächlich sich kritisch geäußert gegenüber dem Rechtsstaat und fällt vor allen Dingen damit auf, dass er selbigen immer wieder in Frage stellt. Bei Honeywell gab es die Meldung über eine strategische Vereinbarung mit Bombardier im Volumen von 17 Milliarden. Man will Flugzeuge künftig mit Spitzentechnologie in den Bereichen Avionik-Antrieb und Satellitenkommunikation versorgen und auch was die Altstreitigkeiten, die die beiden Unternehmen hat, hat man eine Einigung gefunden. Zunächst wird das allerdings das Geschäft von Honeywell etwas belasten, soll sich dann aber später nach dem Jahr 2025 auszahlen für das Unternehmen. Nicht positive Nachrichten gab es in Sachen US Steel Nippon Steel Merger. Auch der designierte Präsident Donald Trump hat sich kritisch geäußert und hat gesagt, dass unter ihm und in seiner Präsidentschaft kein Merger zustande kommt. Compass wird Properties, die Muttergesellschaft von Christie's International Real Estate, für 150 Millionen US-Dollar bar oder 44,1 Millionen Aktien, Gesamtwert der Transaktion 465 Millionen US-Dollar, verkaufen. Bei Intel könnten möglicherweise wieder Qualcomm und Apollo und andere Dealmaker interessant sein als strategische Partner, die nach dem Abgang von Pat Gelsinger am 1.12., der ja immer sich gegen eine Zerschlagung des Unternehmens ausgesprochen hat, aufs Tableau kommen und neue Fantasien anregen. Die Aktie hatte gestern zunächst positiv auf den Abgang Gelsingers reagiert, aber dann teilweise die Gewinne auch wieder abgegeben. Die Probleme im operativen Geschäft, sie sind nach wie vor einfach groß. Bei AT&T gibt es diese Woche eine Konferenz und im Rahmen dieser Konferenz hat man auch den Ausblick des Unternehmens und die Geschäftserwartungen für die Jahre 2025 bis 2027 skizziert. Die Aktie kann kräftig zulegen, 4,5%, denn AT&T wird sich auf Glasfasermobilität, Mobilfunk konzentrieren, was das Geschäftsmodell betrifft. Alles in Richtung Medien, Unterhaltungsunternehmen wird man in die Tonne versenken. Das wird sich zunächst einmal, was die Ausgaben des Unternehmens betrifft, weil man auch das 5G-Netz ertüchtigen will in den USA, um T-Mobile US Konkurrenz zu machen, erstmal mehr Kosten, weniger Free Cashflow parat haben und etwas geringere Gewinne. Gleichzeitig hat man aber angekündigt seitens des Managements, dass man die Dividende erhöhen möchte und das Aktienrückkaufprogramm auch weiter ausbauen. Dementsprechend nicht verwunderlich mit diesem Kernfokus und diesen Perspektiven, dass die Aktie heute zulegen kann. Bei Integram Micro hat man eine Reihe von Umstrukturierungsaktivitäten durchgeführt und die Belegschaft soll um 850 Mitarbeiter reduziert werden. Bei Microchip warnte man vor einer Delle im Dezemberquartal. Möglicherweise wird man, was die Auftragseingänge, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, auch spürbare Ergebnisse merken bei dem Umsatz und beim Gewinn. Die Aktie verliert aktuell gute 2%. Und wir kommen noch zu ein paar Analystenkommentaren. Die Bank of America hat sich erneut zu Apple, dem Apfelkonzern, geäußert, dass die Kaufempfehlung nochmal bestätigt mit dem Kurs die 236 US-Dollar mit der Begründung, dass sowohl im App Store als auch das globale Geschäft im Jahresvergleich um gute 15% gestiegen ist und selbst in China die Umsätze rund 9% gestiegen seien. Honeywell, da hat die Citibank die Meldung, die ich gerade erwähnt hatte, gutiert und hat gesagt, sie bleiben beim Kurs von 244 Dollar und schätzen die Aktie weiter mit Kaufen ein. Aufgrund der strategischen Partnerschaft mit Bombardier sieht man das Unternehmen weiter auf der Gewinnerseite unterwegs. Und bei Ulta Beauty haben die Analysten von Canaccord sich zu Wort gemeldet, haben das Kursziel von 442 Dollar auf 476 Dollar nach oben genommen. Man ist sehr positiv, was die Filialeöffnung in Sachen Sephora betrifft und der Optimismus vor den Quartalsergebnissen, die demnächst vermeldet werden. Er ist absolut groß. So, und das war's für den heutigen Dienstag. Ich wünsche Ihnen einen guten Handelstag und wir sehen uns, wenn Sie wollen, auch morgen wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund, gute Kurse für Sie und tschüss.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.